Wir wollen heute weiter über die Rolle des Ehemannes, wie Gott sie für ihn vorgesehen hat, sprechen. Aus diesem sehr bekannten Text aus Epheser 5. Und wir werden uns heute die Verse 25 bis 27 anschauen, nachdem wir uns letztes Mal auf den Vers 25 beschränkt haben. Nun, bevor ich aber über diese Rolle des Ehemannes weiterreden möchte, will ich euch gerne in eine Fantasy-Reise mitnehmen, gedanklich. Lasst uns einmal ganz weit wegreisen zu einem Volk, das so ganz anders denkt als wir. Sie sehen aus wie wir, sie reden wie wir, sie beschäftigen sich mit den gleichen Dingen wie wir, aber sie leben auf einer völlig anderen Insel. Und du kommst dorthin, machst Besuch, du beziehst deine Ferienwohnung und kommst so mit deinem Ferienwohnungsvermieter ins Plaudern. Und er fängt davon an zu erzählen, was für wunderbare Kinder die Nachbarn haben. Der Junge sei der Beste in der Musikschule, das Mädchen sei die Klassenbeste. Und naja, du möchtest sie kennenlernen. Du gehst in die Musikschule, und zu gucken, wie der Junge dort musiziert, aber du merkst ziemlich schnell, dass er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Du schluckst einmal, bei der nächsten Gelegenheit sprichst du mit den Lehrern dieses Mädchens, das dort die Beste ihres Jahrgangs sein soll, und mit den anderen Schülern, und du findest heraus, ihr Durchschnitt ist eine 3. Sie ist nichts Überragendes in ihren Leistungen. Nicht ganz schlecht, aber auch nicht überragend. Du bist total verwirrt und zurück in der Ferienwohnung kommst du so ins Gespräch mit dem Nachbarn, den du gerade dort nebenan siehst, der seinen gepflegten Gemüsegarten pflegt und auch kräftige Früchte an seinen Bäumen hat. Und nun denkst du, sie sind wohl der beste Gärtner hier weit und breit. Aber er schaut dich lächelnd an und sagt, nee, der Beste, das ist der da drüben auf der anderen Straßenseite. Den übertrifft keiner. Er ist der Erfolgreichste von allen. Du schaust über den Zaun und schüttelst den Kopf und denkst, das ist gerade mal ein ziemlich durchschnittlicher Garten. Ordentlich, aber das sind nicht die größten Früchte, die er dort hat. Schließlich pustet es aus dir heraus und fragt, was ist mit euch hier los? Ich verstehe euch nicht. Der eine ist sehr erfolgreich in der Musikschule und hat keine Ahnung. Die andere soll erfolgreich im Lernen sein, es hat durchschnittliche Noten. Der nächste soll der erfolgreichste Gärtner sein und hat gerade mal sehr durchschnittliche Früchte. Der Nachbar versteht das Problem plötzlich, das du hast. Er weiß, von welchem Land du kommst. Und dann sagt er, lieber Mann, erfolgreich ist bei uns nicht der, der die besseren Noten schreibt oder die bessere Kunst besitzt oder die größeren Produkte herstellt. Erfolg ist der, der am meisten liebt. Und das war das, was diese Menschen so besonders machte in jeweils ihrer Umgebung. Erfolg in Liebe gemessen, ist der Maßstab Gottes für Erfolg. Soweit, dass Gott sagt, das ist so ziemlich egal, was du für mich tust. Wenn du es ohne Liebe tust, wertlos. Es bedeutet nichts. Es ist dir unnütz. Wir haben beim letzten Mal, als wir darüber sprachen, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt, und natürlich auch den Vergleich gezogen haben, dass wir alle einander lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt, aus Kapitel 5, Vers 2, haben wir über den Befehl gesprochen, zu lieben. Wir haben über das Vorbild gesprochen, über Jesus Christus, wie er geliebt hat, damit wir wissen, wie wir lieben sollen. Wir wollen uns heute über das Ziel Gedanken machen. Vielleicht könnte man so sogar sagen, über die Richtung der Liebe. Was wollen wir mit der Liebe bezwecken? Denn die Liebe geschieht nicht in einem luftleeren Raum ohne Sinn und Inhalt und Verstand. sondern sie hat, sie sollte eine Richtung haben. Ich werde die anderen Punkte kurz wiederholen. Lass uns aber zuvor diese Verse lesen. Die Verse aus Epheser 5, Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Soweit der Text. Nun, der Befehl war, liebt eure Frauen. Mit welcher Liebe? Von den drei vorhandenen im Griechischen? Agape, eine selbstlose, eine gebende Liebe, die von sich aus liebt, ohne dass das andere Objekt, das Liebesobjekt, es verdient hätte, irgendetwas dazu getan hätte. Selbstlos und gebend, aufopferbereit. Die zweite Frage war das Vorbild. Nun, das Gute ist ja immer, wenn Paulus uns nicht einfach nur einen Befehl gibt und sagt, mach mal, und wir uns dann fragen, ja, und wie mache ich das jetzt? Sondern wenn er uns ein Vorbild gibt und sagt, schau den an, so wie er das macht, so mach du es auch. Und er weist auf Christus hin. Und wir müssen uns jetzt fragen und suchen, wie hat Christus denn geliebt? Nun, seine Liebe war hingegeben. Er gab sein Leben hin. Seine Liebe war opferbereit, ist das, was wir in Vers 2 lesen, dieses 5. Kapitels. Er war bereit, sich zu opfern. Nicht nur sich am Kreuz hinzugeben. Er hat sein Leben bei seinem Vater für eine Zeit lang aufgeopfert. Er hat sich entäußert und ist Mensch geworden. Er hat seine Herrschaft aufgegeben und ist Knecht geworden. Er hat seine Autorität, die er über die Engel ausgeübt hat, die er über alle Menschen ausgeübt hat, aufgegeben und ist Eltern und Regierungen untertan geworden. Er hat seine Bequemlichkeit aufgegeben und ist in eine Welt gegangen, die keinen Platz für ihn hatte. Jesus hat wirklich aufopfernd geliebt. Am Ende hat er auch dieses irdische Leben geopfert. Die Liebe Christi ist voller Gnade, wie wir in Epheser 2, 4 bis 5 lesen. Christus liebte die Gemeinde, obwohl sie es nicht verdient hat, obwohl an ihr nichts Liebenswertes ist, obwohl wir als Menschen es nicht wert sind, geliebt zu werden, hat Christus sie doch geliebt und das ist Gnade, ohne Verdienst. Das ist ein Charakteristikum der Liebe. Seine Liebe ist gütig. Christus hat das Bestreben, nachdem er uns gerettet hat, uns in alle Ewigkeiten mit der vollen Güte zu überschütten, die er hat. Epheser 2, 4 bis 7. Die Liebe Christi ist eine lebenslange Liebe. Er hört nicht auf, seine Gemeinde zu lieben. Er liebte sie, seine Jünger, bis ans Ende. Und auch in Jeremia lesen wir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Die Liebe Christi ist eine selbstlose Liebe, die nicht darauf wartet, von dem Lieben etwas zurückzubekommen. Und Jesus hat für seine Jünger gebetet. Er hat Fürsprache für sie getan und er tut es bis heute immer noch. Im Himmel, vor dem Thron Gottes, ist er unser Fürsprecher. Wir, die wir es nicht wirklich wert sind. Nun, das war die Liebe unseres Vorbildes Jesus Christus. Aber was, und das wollen wir heute genauer anschauen, was wollte Jesus mit einer solchen Liebe bezwecken? Warum tat er das? Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? In dieser Liebe, um Menschen zu retten. Einfach nur, weil er nicht wusste, was er sonst lieben sollte und irgendwas brauchte er zum Lieben. Einfach nur, weil er dachte, es geht den Menschen schlecht in ihrer Sünde und ich möchte, dass es ihnen gut geht, damit sie Wohlbefinden haben, damit sie ihre Art von Erfolg leben können. Das ist das Wunschdenken vieler Menschen heute. Christus hat dich so sehr geliebt, dass er dich gerettet hat und er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du gesund bist. Er möchte dir all deine Wünsche erfüllen. Und diese, wir nennen es Wohlstandsevangelium oder Wohlfühlevangelium, dieses Evangelium wird heute so viel verbreitet und so viel erzählt. Und so viele Menschen, die folgen Christus nach, weil sie das Brot haben wollen, das Christus den Menschen gibt, weil sie dieses irdische Vorteile haben wollen, die diese Prediger ihnen versprechen, diese Evangelisten. Das Problem ist nur, Gott hat uns nie versprochen, dass er dafür geliebt hat, damit es uns gut geht und wir all unsere Wünsche erfüllt bekommen und dass es uns zum Wohlergehen ist. Tatsächlich nicht. Natürlich können wir sagen, aber er rettet uns doch, so dass wir in den Himmel hineinkommen. Er möchte uns doch bei sich haben im Himmel. Und dort wird es doch gut sein und dort wird es uns doch gut gehen, oder? Ich bin damit einverstanden. Ja, Gott sei Dank rettet er uns nicht nur für einen Zweck, der am Ende dann doch für uns die Hölle bedeuten würde. Sondern er rettet uns und am Ende des Ganzen nimmt er uns dann zusätzlich auch noch in den Himmel auf. Aber aus diesem Versprechen Gottes, dass er uns in eine ewige Herrlichkeit hineinnimmt, zu Schlussfolge und sagen, dann wird er uns auch auf der Erde schon den Himmel vorbereiten. Nein, er wird nicht uns den Himmel auf der Erde vorbereiten, sondern er wird uns auf der Erde für den Himmel vorbereiten. Das wird er machen. Aber das ist ein großer Unterschied. Das ist ein sehr großer Unterschied, ob er auf der Erde den Himmel für uns vorbereitet oder ob er uns auf der Erde für den Himmel vorbereitet. Und seht euch einmal den Zweck an, den Paulus hier nennt. Und wir werden heute einiges an Theologie machen und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, wie Paulus die Theologie, die Theorie, so stark mit der Praxis verknüpft, dass man sie beim besten Willen in keinster Grammatik hier irgendwie raus auseinandernehmen kann. Man kann es nicht trennen. Und deswegen, lasst euch gesagt, man kann nicht die scheinbar trockene Theologie von der Praxis als Christ trennen. Das geht nicht. Vielleicht habt ihr das schon gehört, dass Menschen sagen, ja, das mit der Theologie, sie trennt die Menschen, die wollen wir nicht so bewerten, die wollen wir nicht so genau nehmen. Wir wollen lieber Christen der Tat sein und einander lieben. Wir können niemals die Theologie von der Praxis unterscheiden, trennen. Wir können sie dogmatisch trennen. Also beim Lehren können wir sagen, okay, theoretischer Teil, praktischer Teil. Aber wir können sie nicht im Leben trennen. Das geht nicht. Das, was du an Theologie, also an Lehre glaubst und hast, das wird dein Leben beeinflussen. Stellt euch einmal vor, ihr müsst operiert werden und das ist keine leichte Sache. Krebs und es kommt auf vieles an. Nun sagt der Arzt und ihr fragt ihn, ob er das schon mal gemacht hat, sagt er, oh ja, ich habe zwar theoretisch keine Ahnung von dem Operieren, aber ich tue es mit Hingabe und Liebe. Ob du sehr ruhig in den Schlaf gehen wirst, ich weiß nicht so recht. Manchmal ist es dann lieber, man hat einen garstigen, brummeligen Arzt, den man dann danach am liebsten nie wieder sehen möchte, aber von dem man weiß, der kann's. Der weiß ganz genau, wann was zu tun ist. Je nachdem, egal welches Problem aufsteht, er weiß immer sofort die Lehre dahinter, was wie zu tun ist. Wahrscheinlich würden wir das sogar lieber wollen. Aber noch lieber ist es uns doch, wenn beides zusammenpasst, oder? Gut. Wir dürfen Lehre von der Praxis niemals in der Bibel trennen. Denn das, was du lehrst, was du glaubst, wird dein praktisches Leben bestimmen. Und Paulus macht es hier sehr eng miteinander. Und nun lasst uns einmal lesen, was Paulus sagt, wozu Christus die Gemeinde errettet hat. Warum liebt er sie überhaupt so hingegeben? Welchen Zweck befolgt ihr? Schaut, Vers 26. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, damit er sie heilige. Wir werden uns Schritt für Schritt vorantasten. Was heißt heiligen? Was bedeutet es, wenn es heißt, Christus hat die Gemeinde gerettet, er hat sie geliebt, damit er sie heiligt? Wenn du als Gläubiger weißt, wofür Christus dich geheiligt hat und was heiligen bedeutet und aus welchem Grund Christus überhaupt dir persönlich so viel Liebe entgegengebracht hat, dass er bereit war, für dich sich selbst ganz hinzugeben, dann wirst du vieles in deinem Leben besser einordnen können, wie du zu leben hast. Es ist so praktisch, was daraus folgt. Nun, heiligen bedeutet absondern. Wenn ich eine Sache für einen bestimmten Zweck heilige, bedeutet das, ich sondere diese Sache für einen bestimmten Zweck aus. Dabei muss die Sache an und für sich gar nicht mal anders werden. Nehmen wir die Stiftshütte an. 3. Mose, das Buch der Heiligkeit überhaupt. Da wurden sehr viele Geräte geheiligt. So, und wenn dort jetzt aber so eine Pfanne aus Erz oder, habe ich das vergessen, Gold oder was auch immer, sie wurde für Kupfer. Ja, ich weiß nicht genau, ob das Kupfer war oder Bronze wahrscheinlich, aber wie auch immer, ist egal. Sie wurde auf jeden Fall für den Dienst in der Stiftshütte ausgesondert, dann war das nicht ein anderes Metall. Es waren nicht besondere Metalle, mit denen die Welt sonst nicht umging. Es waren völlig gewöhnliche Metalle, mit denen man entsprechend für damals gewöhnliche Geräte gemacht hat. Aber sie wurden für den Dienst an der Stiftshütte abgesondert, geheiligt, mit entsprechenden Waschungen und einem gewissen Ritual. Aber sie wurden dafür abgesondert und sie durften niemals für irgendetwas anderes gebraucht werden. Belsazar tat es trotzdem und es ging ihm dann nicht sehr gut danach. Viele andere taten es auch und es ging ihm nicht sofort schlecht. Aber das war das, was es heißt, etwas heiligen. Als Gott Israel herausrief aus Ägypten, sagte er, ich will, dass ihr ein heiliges Volk seid. Ihr sollt für mich leben. Ein Volk, das von den anderen Völkern abgesondert für Gott lebt, wie es sonst kein anderes Volk tut. Und wenn Jesus hier sagt, dass er sie heilige, dann heißt das, er hat sie abgesondert für sich. Das heißt, Christus hat die Gemeinde geliebt. Alle, die heute gläubig sind und die zu dieser Gemeinde, weltweiten Gemeinde gehören, hat er so geliebt und sich hingegeben, damit er sie aus der Welt hinausnimmt und für sich aussondert. Und das ist doch zwangsläufig die große Frage, und was sollen wir dann machen, wenn wir jetzt für Christus ausgesondert sind in dieser Welt, wobei wir nach wie vor aus Fleisch und Blut bestehen, wie auch die Pfanne in der Stiftshütte nach wie vor aus ihrem Kupfererz bestand. Wofür sind wir jetzt ausgesondert? Was sollen wir tun? Das ist eine wichtige Frage. Ich möchte aber noch auf einen zweiten Aspekt der Heiligung eingehen. Heiligung hat zwei Aspekte, wie es in der Bibel erwähnt wird. Wenn wir jetzt die Bibel sehr gründlich studieren würden, und ich möchte heute nicht allzu gründlich das studieren, weil es die Zeit nicht reichen würde, und Heiligkeit ist ein großes Thema, dann ist Heiligung nicht nur dieses eine Absondern für einen bestimmten Zweck. Dieses Absondern ist ein endgültig einmaliges Ereignis, das geschehen ist und das wir nicht tun. Ja? Christus hat sie geheiligt. Versteht ihr? Nicht du heiligst dich, nicht du musst heilig tun oder sein oder irgendetwas heilig machen, sondern Christus hat dich geheiligt, er hat dich abgesondert. Jetzt gibt es aber mehrere Verse in der Bibel, die davon sprechen, dass wir auch heilig sein sollen. Also, dass nicht nur Gott derjenige ist, der uns geheiligt hat, was eine abgeschlossene, von Gott gemachte Handlung ist, sondern wo auch wir heilig sein sollen. Schaut, wir können im Epheserbrief bleiben und dort heißt es, Epheser 4, Vers 24. Er sagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen, ja, ihr seid bekehrt, Christus hat euch herausgerufen aus der Welt, hat sich für sich geheiligt. Dann habt ihr jetzt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist. Und wie ist er geschaffen? In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dort haben wir schon den einen Hinweis darauf, dass Gott das Leben, das er für dich bereitet hat, also sozusagen diese neue Art Mensch, die du anziehen sollst, bildlich, und darin leben sollst, ist in Heiligkeit geschaffen. Das bringt schon eine Verantwortung mit dir. Heilig, geheiligt sein von Gott, hat mit heiligem Leben zu tun. Wir können auch Epheser 5, Vers 3 nehmen, kurz nachdem Paulus alle ermahnt hat, dass wir einander lieben sollen, wie Christus uns geliebt hat, da sagt er, Unzucht und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Also setzt er voraus und sagt, wenn du ein Heiliger bist, das heißt, wenn du einer bist, der für Gott abgesondert wurde zu einem bestimmten Zweck, dann kannst du nicht irgendwie leben, wie es einem solchen Menschen nicht mehr geziemt zu leben. Du bist für Gott ausgesondert, dann kannst du nicht mehr in Unzucht leben, das geht nicht. Du kannst nicht mehr in Habsucht leben, egal welche Art von Habsucht, das geht nicht. Das passt dort überhaupt nicht rein, denn dieser neue Mensch, den Gott für dich gemacht hat, der ist in vollkommener, wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. In 2. Korinther schreibt Paulus an die Korinther, es war mindestens schon sein vierter Brief an die Korinther, Kapitel 7, Vers 1, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Und hier sagt Paulus, jetzt, wenn wir jetzt Schritt für Schritt diese einzelnen Bibel, ich habe sie ja nicht nach der Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen, sondern schon ziemlich bewusst inhaltlich sortiert, sagt Paulus, schau, der neue Mensch, zu dem du herausgerufen wurdest, in Heiligkeit zu leben, er ist so geschaffen, dass er Gott entsprechend heilig ist, so wie er. Aber du bist es noch nicht. Also, Heiligkeit hat zum einen den Aspekt, dass du für eine Sache abgesondert wurdest und das hat Gott gemacht. Der zweite Aspekt ist, jetzt bist du in einer neuen Position und jetzt sollst du dort hineinwachsen. Ja, du hast einen neuen Menschen sozusagen bekommen, eine neue Art zu leben als Auftrag bekommen und jetzt wachse da hinein, indem du immer besser und besser genau das auslebst. Und es geht so weit, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, Hebräer 3, 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Und wie heißt es weiter? Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es ist unmöglich, zu Christus zu gehören und nicht in dieser Heiligung weiterzuwachsen, voranzugehen. Das geht nicht. Wenn Christus dich ausgesondert hat für ihn, wenn er dich geliebt hat, herausgeliebt hat, um dich zu heiligen und dich abzusondern, dann wird er dich auch in genau diese Heiligung hineinführen. Denn das ist der Zweck, wofür er dich abgesondert hat. Damit beginnt Paulus übrigens seinen Brief in Epheser 1, Vers 4. Und dort sagt er, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir was tun sollen? Heilig leben und tadellos. Damit wir heilig und tadellos vor ihm leben. Wir sehen, ich hoffe, ihr könnt es alle nachvollziehen. Gott liebte uns und Christus gab sein Leben für uns, aber nicht ohne Zweck, sondern der Zweck, warum er sein Leben gab, war, um zu heiligen, um uns zu heiligen und damit wir auch weiterhin in der Heiligung leben. Das ist auch das, was er hier weiter jetzt beschreibt. In Vers 27, damit er, die Gemeinde, sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich ist. Sie soll keine Flecken haben, keine Runzel oder irgendetwas Ähnliches, sondern sie soll heilig und tadellos sein. Epheser 1, 4, aus diesem Grund hat er uns schon vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und gesagt, genau diese, die Gemeinde will ich haben, damit sie heilig und tadellos ist. Und das will ich machen. Nun, wie hat Christus geheiligt? Wie hat er diese Art, also die Art und Weise, wie hat er uns ausgesondert? Was hier weiter steht, ist, er heiligte sie, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das ist sozusagen der Vorgang der Heiligung, die Reinigung. Nun, dieses Wasserbad im Wort, vielleicht kann uns eine Überlieferung aus der altgriechischen Kultur helfen, das Bild etwas besser zu verstehen, obwohl wir diese Überlieferung auch nicht unbedingt bräuchten. Es war wohl so, dass eine angehende Braut sinnbildlich, ich weiß nicht von wem, in den Fluss runtergeführt wurde und gewaschen wurde, damit sie als reine Braut ihrem Bräutigam dann zugeführt wurde. Es war so eine Art Reinigungswaschung, bevor sie dann jemandes Frau wurde. Nun, wir reden hier von einer Gemeinde, die Braut Christi ist. Das ist das Bild, das hier hintersteht. Jesus der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. Und die Gemeinde, wir als Menschen, die Christus sich zur Braut genommen hat, die ist alles andere als rein. Die ist so gar nicht von Sünden rein, sondern völlig befleckt und beschmutzt. Und diese Reinigung war nötig, damit er sie für sich absondern konnte. Es war nicht lediglich nur eine Heiligung, wo er sagte, ich nehme sie und sie kann bleiben, wie sie ist, diese Braut, sondern er hat sie gereinigt. Aber wie hat er sie gereinigt? Durch das Wort. Dieses Wasserbad, das Gott gebraucht, um seine Gemeinde zu reinigen, ist das Wort. Und es gibt so viele Bibelstellen, die uns sagen, dass durch das Wort Gottes, durch das, was er sagt, seine ganze Lehre, die Reinigung vollzogen wird. Auch Reinigung im Sinne von Wiedergeburt, dass du von Neuem geboren bist durch Wasser und Geist. Johannes 6, 63, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Epheser 6, 17. Entschuldigung. Römer 10, 17, da heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. So sehen wir, dass das Wort Gottes am Anfang steht, was am Ende zum Glauben führt. Titus 3, 5, er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Johannes 15, 3, ihr seid schon rein, sagt Jesus zu seinen Jüngern, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und so geht es weiter. Ihr könnt in Jakobus 1, 21, ihr könnt in 1. Petrus 1, 21 nachlesen. Und es gibt noch so manch eine andere. Gottes Wort ist das, was reinigt. Das, was, wo wir Wasser benutzen, um uns zu waschen von dem Dreck, mit dem wir uns beschmutzen, wenn wir mal draußen irgendwo oder sonst eine schmutzige Arbeit machen. Oder der allgemeine, alltägliche, verschwitzen und dreckig werden und wir duschen alle mit Wasser, oder? Ja, ich glaube schon. So benutzt Jesus Gott, um uns geistlich zu reinigen, das Wort. Gottes Wort, die Lehre, die Gott gibt durch sein Wort, durch die Bibel, die benutzt er, um uns geistlich zu reinigen. Wie kann man dann als Christ sagen, ich brauche es nicht lesen? Selbst dort, wo es heißt, dass der Geist uns verändert oder in uns wirkt, heißt es auch, dass der Geist das Wort Gottes benutzt. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Die Worte, sagt Jesus, die ich zu euch rede, das war das, was ich vorhin schon sagte, sind Geist und sind Leben. Die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Der Geist benutzt dieses Wort, um in dir und an dir zu arbeiten. Wir dürfen das Wirken des Geistes nicht von der Bibel trennen. Das darf man nie machen. Du kannst auch nicht einfach sagen, ich brauche das Wort nicht, weil ich den Geist habe. Das ist das, was der Geist gegeben hat. Wie kannst du dann sagen, ja Geist, du gibst mir dein Wort zur Leitung, aber weißt du, ich habe ja dich, also brauche ich dein Wort nicht. Das kann man nicht machen. Gott reinigt uns durch sein Wort. Und ich meine, die Anwendung ist logisch. Studiere das Wort, wenn du rein sein willst. Lese es, das ist das, was dich reinigt. Sogar dann, und das ist eine Anwendung, die wir heraus nehmen können, sogar dann ist das Wort Gottes reinigend, wenn wir nicht alles behalten und wenn wir die Theologie nicht lehrhaft weitergeben und wiedergeben könnten. Dennoch reinigt es uns, weil es ein Wirken an uns hat. Der Geist benutzt es, um an uns zu wirken. Es ist wie mit der einer Frau, die nicht so gerne zum Gottesdienst kommen wollte und dann dem Prediger dann eines Tages die Erklärung gab, ach wissen Sie, Herr Prediger, ich vergesse sowieso alles, was dort gesagt wird. Ich bin schon alt und nicht mehr so vom Verstand her so gut. Deswegen würde sie nicht so zum Gottesdienst kommen. Nun sagte der Prediger, ob sie ihm denn einen Dienst leisten würde. Ja, gerne, sie sei bereit, ihm einen Dienst zu leisten. Und er gab ihr einen Korb und bat sie, Wasser aus dem Fluss zu holen. Sie schaute sich den Korb an und dachte, na, der ist aber nicht so ganz dicht. Ob das gut geht? Ging hin, schöpfte Wasser und in der Tat, bis sie dann mit dem Wasser beim Prediger ankam, war der Korb so ziemlich leer. Nun sagt der Prediger, ist nicht schlimm. Er bat sie, nochmal hinzugehen und Wasser zu holen. Nun, sie wollte dem Prediger einen Dienst erweisen und ging höflicherweise nochmal hin, nur um wieder mal mit einem leeren Korb oben anzukommen. Und das wiederholte sich ein paar Mal und dann sagte sie, Herr Pastor, das hat überhaupt keinen Sinn, mit diesem Korb Wasser zu holen. Oh, sagt der Pastor, doch, es hat wohl viel Sinn. Schauen Sie, der Korb war vorher schmutzig. Mittlerweile ist er sauber. Okay. Gott wirkt durch sein Wort, wie Wasser an uns wirkt. Selbst wenn am Ende nicht viel Wasser an dir bleibt, es reinigt dich. Und wir werden nie, nie, egal wie gut du studierst und egal, selbst wenn du die ganze Bibel auswendig kennst, behaupte ich, kennst du nicht die Hälfte des Inhaltes der Bibel. Wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, um zu sagen zu können, welchen Bruchteil wir kennen oder nicht kennen. Aber es reinigt. Wir lesen nicht die Bibel, um mehr zu erfahren, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen, oder um mehr Lehre zu bekommen, oder um mehr Geschichten aus der Bibel kennenzulernen, sondern wir lesen die Bibel, weil Gottes Wort uns verändert und uns reinigt und heiligt, uns mehr zu dem macht, was wir werden sollen. Nun lasst uns zur Praxis kommen. Ich habe zwischendurch schon immer wieder praktische Dinge, wie zum Beispiel gerade eben das Bibellesen, angeschnitten. Ich habe euch darauf aufmerksam gemacht, dass die Lehre und die Praxis so eng verwoben ist, dass sie hier bei Paulus in diesem einen grammatischen Satz beides enthalten ist. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, das ist praktisch Höher geht's nicht, bis hin zu solchen theoretischen Dingen, warum Christus die Gemeinde geheiligt und gereinigt hat und welche Zwecke er damit verfolgt. Nun, was können wir daraus lernen? Was kann der Mann, der Ehemann im Speziellen daraus lernen? Warum sagt Paulus das an ausgerechnet dieser Stelle? Ich meine, er hat vorher 3 Kapitel über Theologie gesprochen. Da hätte er doch das sagen können, oder? Muss er denn unbedingt den armen Ehemann hier so verwirren? Hat er das zufällig gemacht? Mit Sicherheit nicht. Warum sagt er dem Ehemann, ausgerechnet hier an dieser Stelle dem Ehemann, bringt er diese hohe Theologie hinein und sagt, Christus hat die Gemeinde geliebt, sie geheiligt, sie gereinigt, damit sie fehler- und fleckenlos vor ihm steht. Eines Tages, bei der Errettung, bei der Entrückung, wenn wir vor ihm stehen werden, dann wird die Gemeinde als absolut reine Braut vor ihm stehen. Und das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Wenn wir den Krieg zwischen den Gemeinden sehen, wenn wir die Zwistigkeiten in einer Gemeinde anschauen, dann fragt man sich, wie wollen wir eines Tages alle zusammen rein und heilig und ohne Runzel vor Gott stehen, in einer Einheit, die es noch nie gab, außer in Gott selbst, dem dreieinen Gott. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es Gottes Ziel ist. So, und wenn Paulus sagt, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, indem er sich hingab, sagt er, liebe deine Frau, hingegeben. Gib dich selbst hin. Dein ganzes Leben, so wie Christus es hingab und alles, auf alles verzichtete, gib dich hin. Aber wenn dann er sagt, dass der Zweck dieser Liebe reinigend ist, heiligend, dann sagt er damit dem Mann, und er sagt in Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Ja, er sagt das Ganze und dann dieses schwerwiegende Wort, ebenso. Dann sagt er doch dem Mann, liebe deine Frau reinigend. Das heißt, deine Liebe, so wie du deine Frau liebst, muss zu einer Heiligung und Reinigung deiner Frau führen. Wenn hier einer glaubt, das sei nicht mehr so praktisch, das sei nur Lehre, schade um die Frau. Ihr Männer, wie macht ihr das denn, eure Frauen reinigend zu lieben? Vielleicht ist man an dieser Stelle froh, noch nicht verheiratet zu sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wer auch immer verheiratet ist, er kann nicht mehr zurück. Wir alle leben von Entscheidungen, richtig? Wir entscheiden, ob du aufstehst, um nach den streitenden Kindern zu sehen, oder ob du sitzen bleibst. Du entscheidest, ob du etwas sagst oder ob du schweigst. Du entscheidest, ob du etwas reparierst oder ob du es aufschiebst. Du entscheidest, ob du bei deiner Beschäftigung, wenn deine Frau dich anspricht, aufschaust und deine Frau anschaust oder ob du sie einfach wenig beachtest und weitermachst. Du entscheidest auch, ob du dir bewusst überlegst, ich will die versteckten Mühe meiner Frau herausfinden und sie dafür in besonderer Weise loben und respektieren, das, was keiner sieht. Oder ob du einfach bequem den Weg gehst, wenn mir was Gutes auffällt, werde ich es ja schon sagen. Du entscheidest auch, ob du darauf achtest, dass sie genügend Zeit hat, selbst in der Bibel zu lesen, um gereinigt zu werden oder nicht. Und es ist auch deine Entscheidung, ob du sie fragst, wie es ihr geht, geistlich, oder ob es dir jahrelang verborgen bleibt. Welchen Zweck verfolgst du mit deinen Entscheidungen im Leben, im Alltag? Denn das Leben besteht aus Alltagsminuten. Welchen Zweck verfolgst du damit? Hast du deinen eigenen Arbeitsablauf und sagst, das muss ich erfüllen und nun glücklicherweise muss sich die Frau mir unterordnen? Da kann man ja ein bisschen was an dieser Stellschraube drehen, dass mir mehr geholfen wird. Oder schaust du tatsächlich auf Christus, so in den einzelnen Tagen, in den einzelnen Tagesabschnitten, schaust auf Christus und fragst dich, wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Das soll jetzt mein Vorbild für die nächsten 3 Stunden sein, um meine Frau zu lieben. Und je nachdem, was die nächsten 3 Stunden bringen, wird das sehr unterschiedlich aussehen. Und schaut, ich könnte euch jetzt vielleicht noch 5 Predigten halten mit Beispielen. Und man könnte unendlich viel mehr Beispiele bringen. Aber ich will nicht einfach nur Beispiele bringen, damit ihr lernt, an Beispielen in ganz bestimmten isolierten Situationen zu wissen, wie man handeln könnte, sondern dass ihr von dieser Lehre und von dem Schauen auf Christus in jeder Stunde entscheiden könnt, was ist jetzt die gute und weise Entscheidung. Wir können von den Männern weggehen und auch auf die Frauen schauen oder auf die nicht verheirateten Männer. In Vers 2 heißt es, wandelt in der Liebe gleich, wie auch Christus uns geliebt hat. Und der Auftrag, dass wir einander ermahnen sollen, dass wir aufeinander Acht haben sollen, ist an alle gerichtet. Schaut, das Gemeindeleben, wenn wir das Gemeindeleben anschauen, ihr kennt es wahrscheinlich schon alle, dass hier und dort mal ermahnt wird, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen. Ja, und vielleicht sind es gerade die Pastoren und die Ältesten der Gemeinde, die sehr gerne das sagen, damit ihre Schäfchen nicht alle zu Hause bleiben oder aus der Gemeinde gehen, sondern wir ermahnen mit diesem Wort, wir sollen unsere Versammlungen, die Gottesdienste, nicht verlassen. Aber warum eigentlich nicht? Kennt ihr die Begründung in Hebräer 10? Warum wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen? Natürlich nicht, damit der Älteste viele Zuhörer hat. Und schaut, Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und, also wir halten fest an der Hoffnung, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und wie machen wir das? Indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen. Der Zweck der Versammlung ist nicht einfach nur, um mehr Wissen zu sammeln. Der Zweck der Versammlung ist unter anderem, dass wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anspornen und aufeinander Acht haben. Das ist mit ein Grund, weshalb wir so oft Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst haben, weil wir nicht daran interessiert sind, dass alle, nachdem sie jetzt etwas gehört haben, gleich auseinanderlaufen, sondern da soll Gemeindeleben weiter stattfinden. Wir wollen Gelegenheit geben, dass man miteinander redet, dass du von dem anderen erfährst, wie es ihm geht, was er so tut. Und ich hoffe, dass hier und dort der ein oder andere es sich zu Herzen nimmt und sagt, ich überlege mir mal, was ich meinem Bruder oder meiner Schwester Besonderes sagen kann, Ermutigendes, Hoffnungsvolles, um ihn zur Liebe anzureizen, zu guten Werken. Und auch hier gilt wieder, womit kannst du deinen Bruder und deine Schwester zur Reinigung und heiligem Leben verhelfen? Durch Gottes Wort. Sicherlich hat der Mann für seine Frau eine ganz besondere Aufgabe, einen ganz besonderen Zweck, dass seine Liebe in diese Richtung geht, dass seine Frau heiliger lebt, dass sie in Christus vollkommener wird. Aber wir alle haben den Auftrag, dass wir aufeinander achten und einander helfen, Christus ähnlicher zu werden. Wir alle haben diesen Auftrag. Wenn auch nicht in der besonderen Form, wie es ein Mann seiner Frau gegenüber hat. Ich möchte noch 2 Fehler erwähnen, auf die so oft gemacht werden. Wir lesen in Vers 27, Christus hat die Gemeinde geheiligt und gereinigt, damit er sie sich selber darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Nun, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, liebe Männer, oder? Unsere Frauen für uns selbst hübsch, schön und rein darzustellen? Nun, zwei Fehler, die ich euch nennen würde, wenn wir so denken. Aha, nicht denken, leben. Die meisten Männer in unserer Welt, ich weiß, sie sind nicht Christen und sie denken nicht über diese Dinge so tief nach, aber die allermeisten Männer, sie heiraten doch eine Frau aus irgendeinem Grund, der ihnen gefällt. Sei es ihr Aussehen, ihr besonderes Temperament, gewisse Charakterzüge, was auch immer. Oder vielleicht ist es Prestige oder Reichtum, Geld. Es gibt einen Zweck. Sie verfolgen etwas, das sie auf sich bezogen haben. Und christliche Männer neigen sehr oft genau dazu. Und so manch eine Frau fühlt sich mehr geliebt in einer Zeit, in der der Mann sie hübsch findet. Und sie spürt, wie die Liebe des Mannes abflacht, während sie älter wird und nicht mehr so aussieht. Oder wenn ihre Schönheit ihm nichts Neues mehr bringt und nicht mehr einen besonderen Reiz hat, weil er es schon gewohnt ist. Eine Frau spürt, dass ihr Mann sie herzlicher umarmt oder er geneigt ist, sich Zeit für sie zu nehmen, wenn das Haus schön sauber in Ordnung ist und wenn die Kinder alle ruhig sind und er bequem seinen Feierabend genießen kann. Was ich damit sagen will, ist, die meisten christlichen Männer lieben mit Bedingung. Und sie leben genau das, was Christus hier lebt. Und sie leben Gott. Sie sagen, ich bin Gott. Sie sagen es nicht. Aber ihr inneres Art zu denken und zu wesen spricht es aus. Sie sagen, wenn meine Frau mir dient, werde ich lieb sein. Ich bestimme die Regeln. Ich bestimme, wie viel ich sie liebe oder nicht. Sie sagen es nicht. Sie möchten auch nicht, dass das wahr ist. Aber sie leben so. Was nutzt dir, was immer du sagst, wenn du so lebst? Und diese zwei Fehler, das eine Mal ist das falsche Vorgehen und das andere Mal ist das falsche Ziel, das wir oft ausleben. Das falsche Vorgehen, wir beeinflussen unsere Frau nicht in selbstloser Liebe, sondern manipulativ, um zu bekommen, was wir wollen. Und das ist eines der großen Probleme. Jesus beeinflusst seine Braut, wenn er sie heiligt und reinigt, indem er sie nicht manipuliert, indem er sagt, wenn du genug Gebote erfüllt hast, dann wirst du auch genug Geld haben. Wenn du ausreichend heilig lebst, dann werde ich dir auch einen guten Ehepartner geben. Wenn du genug betest, dann wirst du auch genug Gelingen in deinem Beruf haben. Das gibt es nicht. Das macht Jesus nicht. Er liebt ohne Bedingung. Und er züchtigt auch dort, wo es nötig ist. Selbst dann, wenn es ein Schicksalsschlag nach dem anderen bedeutet, um dich zu formen. Aber das tut er aus Liebe. Weil er dich hier auf der Erde vorbereitet für den herrlichen Himmel. Und nicht dir hier auf der Erde den Himmel versprochen hat. Männer, das ist etwas, was wir abgucken müssen bei Christus. Nicht manipulativ zu lieben, sondern selbstlos zu lieben. Was führt den Menschen zur Buße? Ist es Gottes Zorn, der die Menschen zur Buße führt? Ist es Gottes Androhung von Gericht, das die Menschen zur Buße führt? Was ist es? Römer 2, Vers 4. Gottes Güte leitet dich zur Buße. Und lieber Mann, wenn du die Absicht hast und denkst, meine Frau ist in einer gewissen Seite Sache, verschuldet sie sich und sie lebt dort nicht gut. Und das gibt es zuhauf. Wir haben keine Engel geheiratet. Wir haben keine vollkommenen Frauen geheiratet. Und du sagst, sie braucht dort Veränderung. Wenn Gottes Güte die Menschen zur Buße führt, dann sollte es deine Güte sein, die die Frau zur Veränderung führt, zu einem Umdenken. Dann solltest du lernen, das Wort Gottes zu benutzen, um sie zu einer Veränderung zu bewegen, damit die Veränderung von Gott herkommt und nicht manipulativ. Deine Liebe, deine ganze Hingabe muss selbstlos und gebend sein. Der zweite Fehler, den wir vielfach in dieser Hinsicht machen, ist, wir verfolgen ein falsches Ziel. Eben das Ziel, dass wir die Frauen für uns angenehm machen möchten. Ja, wir sagen, so wie Christus seine Braut für sich schön macht, werde ich meine Frau für mich schön machen, so dass es mir angenehm ist, ihr ganzes Wesen und ihr Aussehen. Aber wir gehören nicht uns, wir sind nicht Gott, dass wir solche Dinge bestimmen können. Wenn Christus sagt, ich sondere euch aus, damit ihr heilig für mich lebt, dann ist es dein Auftrag, deine Frau für Christus schön zu machen, nicht für dich. All die anderen wunderbaren Dinge, die Gott uns als Segnung in der Ehe hineingibt, das Einssein im Fleisch, das Bewundern der Schönheit einer Frau, das sich freuen in ihrer Temperament, in ihrem Charakter und was auch immer, das sind wunderbare Segnungen, die wir obendrauf bekommen. Das sind Geschenke Gottes, die wir genießen können. Aber es ist nicht das, wofür wir kämpfen, um es zu erhalten. Sondern wofür wir unsere Liebe einsetzen, wofür wir unsere Kraft einsetzen, ist, unsere Frauen Christus ähnlicher zu machen. Eltern, das Gleiche gilt, wenn ihr eure Kinder erzieht. Ihr sollt nicht eure Kinder dazu erziehen, dass ihr endlich Ruhe habt. Das ist beim Streit schlichten das Einfachste. Dann nehme ich euch das Spielzeug weg und dann ist Ruhe. Ziemlich einfach. Oder wer hat das zuerst gehabt, der kriegt es und du kriegst es danach. Das sind einfache Methoden, wo aber nie das Herz des Kindes verändert wird. Auch hier ist es wieder Gottes Wort und eine Veränderung der Kinder zu Christus hin. Wenn sie gläubig sind oder wenn sie nicht gläubig sind, dann sie darauf hinzuweisen, dass sie Christus nachfolgen sollen. Das werde ich jetzt nicht alles anschneiden, weil die Zeit fehlt. Wie kannst du deine Frau zur Heiligung reizen und heranführen? Durch Gottes Wort, durch Güte und natürlich durch dein Vorbild. Lass uns nochmal nach diesem ganzen Gehörten, diesen Verse, die wir hier haben, einmal zum Abschluss lesen und danach werden wir beten. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Amen. Vater im Himmel, du bist so voller, du bist so groß, du bist heilig, gerecht, voller Gnade. Deine Liebe ist gebend, sie ist ohne Bedingungen. Und dennoch verfolgst du einen Zweck und du sagst es uns so deutlich und das hat so viel Konsequenz für unser Leben. Und deswegen bitte ich dich in Jesu Namen, dass du uns hilfst, den Zweck, wofür du uns herausgeliebt hast, aus dieser Welt auch wirklich zu sehen, ihm nachahmen zu können, in der Heiligung voranzuschreiten. Ich bitte dich, dass du die Männer unserer Gemeinde und mich in besonderer Weise mir auch hilfst, unsere Frauen zu lieben. So zu lieben, dass wir ihnen helfen, dir ähnlicher zu werden. Ohne Bedingung, ohne dass wir irgendwie manipulierend wirken, dass wir noch nebenbei für uns etwas abknüpfen wollen, dass uns auch noch was Gutes dabei abfällt. So wie du, hingebend, aufopfernd. Ich bitte dich, dass du die Eltern in unserer Gemeinde hilfst, ihre Kinder so aufopfernd zu lieben, nicht nur für einen guten Zweck auf dieser Erde, sondern auch für das Leben in Heiligung, für ein gerettetes Leben in der Ewigkeit. Um dir zu gefallen, um für dich schön und herrlich dazustehen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, danach zu trachten, dem anderen in der Gemeinde, seinem Nächsten an jedem Platz die Liebe zu geben, so wie du die Gemeinde geliebt hast. Eine reinigende Liebe, aufeinander Acht zu haben, um uns mit Güte, mit Liebe dazu zu reizen, zu lieben und gute Werke zu tun, um dich zu verherrlichen und dir ähnlicher zu werden. Wir brauchen sehr dringend dein Wirken in uns, denn von uns aus können wir gar nichts tun. Danke für den Geist, den du uns gibst, und danke für dein Wort, mit dem du uns veränderst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen, das Lied Nummer 118, die da harren auf den Herrn, und danach wollen wir gemeinsam Kaffee und Kuchen zu uns nehmen. Alle sind eingeladen zu bleiben mit uns. Ich hoffe auch, dass alle können. Nummer 118.